möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Morgenthema an diesem Bibelstudentag, die Arche Noah und ihre prophetische Bedeutung. Die Fülle von Bildern, die ich von der Arche zeigen werde, gehen zurück auf unseren Besuch im Sommer in dem Ark Encounter in Kentucky, wo ja in jüngerer Vergangenheit die Arche Noah in Originalgröße nachgebaut worden ist. Und Answers in Genesis hat mir die Erlaubnis gegeben, all das Bildmaterial einfach gratis so in meinen Vorträgen verwenden zu können. Wir wollen uns also mit der Arche Noah heute beschäftigen, ganz besonders, was sie eben in prophetischer Hinsicht bedeutet. Und dabei bauen wir eine große Brücke von dem Alten zum Neuen Testament. Und zwar beginnen wir in 1. Mose 6, Vers 5, wo wir Gottes Urteil über die vorsintflutliche Welt finden. Vernichtend, traurig. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden. Und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse von Jugend an. Böse den ganzen Tag. Und dann heißt es auch, dass diese Bosheit von Jugend an zu sehen war. Nun, dieses Urteil Gottes entspricht genau dem Urteil des Evangeliums im Neuen Testament. In Römer 3, 23 finden wir Gottes Urteil über die Menschheit ganz allgemein, nicht nur vorsintflutlich, sondern auch nachsintflutlich. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es geht hier überhaupt nicht um die Frage, wer mehr gesündigt hat und wer weniger. Das Urteil ist einfach vernichtend. Es ist kein Unterschied unter all den Menschen. Alle haben gesündigt. Und sie sind unfähig, sich selber zu Gott hinaufzuarbeiten und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Urteil. Aber noch etwas anderes. Gottes Gerechtigkeit, Gottes absolute Gerechtigkeit fordert das Gericht. Und so lese ich aus 1. Mose 6, Vers 7, im Blick auf die vorsintflutliche Welt. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Gevögel des Himmels. Denn es reut mich oder es schmerzt mich, dass ich sie gemacht habe. Da haben wir die Parallele im Neuen Testament. Gottes Zorn wird beschrieben in Römer 1, Vers 18 im Blick auf die ganze Menschheit. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das sind also zwei verschiedene Dinge. Einerseits Gottes Urteil über die Menschheit, vernichtend, aber das ist die Botschaft des Evangeliums ganz am Anfang, wenn es um die Diagnose geht. Gottes Zorn steht über der Menschheit. Und weil Gott gerecht ist, muss er diesen Zorn auch ausführen. Er kann nichts einfach ewig stehen lassen, ohne dass Gottes Gerechtigkeit ausgeführt ist. Aber eben, das ist gerade der Punkt, nicht ewig stehen lassen, aber eine gewisse Zeit kann Gott das stehen lassen. Und das ist das große Thema von Gottes Langmut mit der Menschheit. Vorsintflutlich ist das so ausgedrückt in 1. Mose 6, Vers 3. Und der Herr sprach, mein Geist, also der Heilige Geist, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Also Gott wird nicht mit der Menschheit ewig sprechen über ihre Verdorbenheit. Es muss der Moment kommen, wo er sein Gericht ausübt. Aber er gibt hier 120 Jahre Gnadenzeit. Diese 120 Jahre hier haben also nichts zu tun mit dem, dass die Menschheit ab diesem Moment nicht mehr hätte älter als 120 Jahre werden können. Wir sehen, nachsintflutlich wurde dieses Alter noch sehr oft durchbrochen. Nein, es geht hier um 120 Jahre Gnadenzeit. In 1. Petrus 3, Vers 20 wird diese Gnadenzeit so umschrieben, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Die Arche wurde gebaut und diese Bauzeit war gleichzeitig Gnadenzeit. Nun, die Parallele im Neuen Testament: die vergangenen 2000 Jahre seit dem Kommen des Herrn Jesus und seit der Verkündigung des Evangeliums, das er im Jahr 32 begonnen hat, von Kapernaum aus, da gilt 2. Korinther 6, Vers 2. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Gott bietet der ganzen Menschheit seine Gnade an. Und darum wurde in den vergangenen 2000 Jahren das Evangelium weltweit auf allen 5 Kontinenten, allen Nationen verkündigt. Das ist Gottes Langmut. Sie wird auch in dem Propheten Jesaja so ausgedrückt, Kapitel 55, Verse 6 bis 7, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Also die Möglichkeit ist nicht immer gegeben, sondern die Gnadenzeit ist beschränkt. Während er sich finden lässt, das ist nicht für alle Ewigkeit gegeben, sondern es ist beschränkt. Während er nahe ist, auch das ist beschränkt. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Ja, zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. In 2. Petrus 2, Vers 5 lesen wir: Und die alte Welt verschonte er, Gott, nicht, sondern er erhielt nur Noah, den Achten, den Prediger der Gerechtigkeit, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Hier wird Noah genannt, der Prediger der Gerechtigkeit. Also Noah hat die Gnade Gottes der vorsintflutlichen Menschheit verkündigt, während dieser Gnadenzeit von 120 Jahren. Das Ergebnis ist zwar sehr traurig, es wurde nur seine Familie gerettet. Alle anderen wollten nicht. Man kann also nicht sagen, er hätte die falsche Evangelisationsmethode angewendet. Ja? Also wenn fehlendes Wachstum da ist, ist das noch kein Beweis, dass die Methode falsch ist. Es kann schon damit zusammenhängen, dass wir das Evangelium falsch verkündigen. Aber fehlendes Wachstum ist noch nicht ein Beweis für falsche Verkündigung. Denn in dem Fall von Noah sehen wir, die Bibel selber nennt ihn den Prediger der Gerechtigkeit. Er hat das richtig gemacht. Und trotzdem, die Menschen wollten nicht. Das ist die andere Seite. Und die hängt dann nicht von uns ab. Hier wird Noah genannt, der Achte. Die Übersetzer, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen schaut, die haben mit diesem Ausdruck sehr Mühe gehabt. Und haben es zum Teil so übersetzt, dass eben quasi 8 Personen gerettet wurden. Das stimmt ja genau. Noah, seine Frau, Sem, Ham, Japhet, seine Söhne und deren Frauen. Das gibt 8. Aber hier steht Noah der Achte. Das ist ein Würdetitel und hängt damit zusammen. In 1. Mose 5 werden uns die 10 Generationen von Adam bis auf Noah vorgestellt. Und das ist die messianische Linie, also die Linie, die letztlich auf den Retter der Welt führen sollte. Und diese Patriarchen vor der Sintflut, die hatten jeder zu seiner Zeit eine ganz besondere Bedeutung in Verbindung mit Gottes Zeugnis hier auf Erden. Es sind 10 Generationen, aber es gibt nur 8, von denen man sagen kann, die waren da und waren während ihrer Lebzeit diese führenden Zeugen. Nicht wahr? Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel und dann Jared. Und mit Nummer 7 kommt Henoch, aber Henoch war eine kürzere Zeit auf der Welt und wurde entrückt, noch bevor er der führende Patriarch werden konnte. Darum können wir Henoch nicht zählen als ältesten Patriarchen. Sein Sohn Methuselah lebte außerordentlich lang. Das ist das größte Alter, das wir in der Bibel überhaupt erwähnt finden. Er starb dann im Jahr der Sintflut. Und damit konnte Lamech, sein Sohn, nicht der führende Patriarch werden. Und dann kam Noah, nachdem Methuselah gestorben war. Und so war er Nummer 8, der 8. der führenden Patriarchen. Übrigens, in den Qumran-Handschriften, in der Handschrift 4Q252, also das heißt 4. Höhle von Qumran, das ist die Höhle, die man gerade sieht von dem Plateau, wo die Ruinen der Siedlung von Qumran sich befindet. Dort in dieser Höhle hat man die Handschrift 252 gefunden und da wird gesagt, dass Noah, als Gott die Sintflut ankündigte, 480 Jahre alt war. Das wird nirgends in der Bibel so gesagt, sondern diese Leute haben 600, das Alter der Sintflut, das Alter, das Noah hatte bei der Sintflut, wie es in der Bibel steht, minus 120 Jahre gerechnet, das gibt 480. Das heißt, sie haben also auch diese 120 Jahre korrekt als die Gnadenzeit verstanden. Im Zusammenhang mit Gottes Langmut ist zu erwähnen Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Schon in 1. Mose 6, Vers 8 lesen wir, nachdem die Verdorbenheit der Menschheit beschrieben wurde, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Jetzt stellt sich die Frage, wie fand er diese Gnade? Wie kam er zu dieser Gnade Gottes? Nun, Hebräer 11, 7 sagt ganz klar, dass Noah ein Mann des Glaubens war. Und darum hat er diese Arche im Gehorsam gegenüber Gottes Anweisungen gebaut. Und sein erstes Anliegen war die Familie. Und dann auch die ganze Menschheit, natürlich. Aber hier, wie gesagt, er baute eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und so ist es auch für uns wichtig. Das allererste Anliegen ist unsere Familie. Und dann alle anderen Menschen auch. Dass alle gerettet werden. Und Noah hat damit die Welt verurteilt. Also er hat eigentlich damit ausgedrückt, ich bin einverstanden mit Gottes Urteil und mit Gottes Zorn über diese Welt. Und ich habe das selber auch verdient. Aber hier wird gesagt, er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Das ist genau das, was der Römerbrief ausführt. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Der Mensch ist ungerecht. Aber der Römerbrief, Kapitel 3, macht das besonders deutlich, zeigt, der Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt und ihm seine Schuld bringt und bekennt, der wird von Gott eben zum Gerechten gemacht und von Gott durch seinen Glauben als gerecht erklärt. Und so fand also die Rettung Noahs statt durch Glauben, ohne eigene Leistung. Denn das Urteil gilt, Die Menschheit kann sich nicht zu Gottes Herrlichkeit hinaufarbeiten und erreichen nicht Gottes Herrlichkeit. Aber Noah wurde durch Glauben gerettet und hat die Langmut Gottes für sich und seine Familie in Anspruch genommen. Nun ein weiterer Punkt. Wir haben gesehen, Gottes Urteil über die Welt, Gottes Zorn über die Welt, Gottes Langmut für die Welt. Und jetzt kommt ein weiterer wesentlicher Punkt des Evangeliums. Es gibt einen einzigen Ausweg, um dem Zorn Gottes zu entkommen. Es gibt nicht zwei Wege, auch nicht drei und schon gar nicht alle Wege, die nach Rom führen. Es gibt nur einen Ausweg und das sollte die Arche sein. Dieser einzige Ausweg wird beschrieben in 1. Mose 6, Vers 14, wo Gott die Anweisungen zum Bau gibt. Mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und also sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen, von oben her. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen, mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Eine ganz kurze, knappe Bauanweisung. Aber jedes Wort hat eine ganz besondere Bedeutung. Es gibt andere Bauanweisungen in der Bibel, die sind viel, viel ausführlicher in der Bibel wiedergegeben. Wie zum Beispiel die Stiftshütte, die in 2. Mose 25 bis 40 in allen Details beschrieben wird. Oder der Bauplan für den künftigen Hesekiel-Tempel, Hesekiel 40 bis 48, so ausführlich, so detailliert. Und nun, es ist so, dass die Bibel nicht immer alles sagt, was Gott gesagt hat, sondern es ist oft eben so wie eine Strichzeichnung, das Wesentliche wird uns mitgeteilt. Die Bibel ist nicht geschrieben wie ein Roman. Und diese Anweisungen sind die ganz grundsätzlich wichtigen Anweisungen, aber es ist eben durchaus möglich, dass Gott die weiteren Details Noah auch mitgeteilt hat, wie er das ganz genau eben so verfertigen soll. Nun, das Neue Testament, wir bauen ja diese Brücke zum Neuen Testament, zeigt uns auch, obwohl Gottes Zorn über dieser Menschheit steht, und Gottes vernichtendes Urteil, alle haben gesündigt, zeigt er uns, es gibt einen einzigen Ausweg, um für alle Ewigkeit gerettet zu werden. Johannes 3, Vers 16 fasst das in einem Satz zusammen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist Evangelium, dass man wirklich jedem Menschen, den man antrifft oder auch auf der Straße nur mal so kurz begegnet, kann man mit gutem Gewissen sagen, Gott liebt dich und er möchte dich retten. Warum betone ich das so? Weil heute immer mehr der Calvinismus aufkommt, der besagt, dass Gottes Liebe eigentlich nur für einen Ausschnitt der Menschheit gilt, die Gott für das Heil vorgesehen habe, aber die anderen nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen tatsächlich, wahrscheinlich bin ich nicht auserwählt und darum komme ich nicht zum Glauben. Falsch. Das geht überhaupt nicht. Gottes Angebot richtet sich an jeden Menschen. Und wer dieses Angebot eben nicht in Anspruch nimmt, ist selber verantwortlich und damit schuldig, dass er dieses Heil nicht angenommen hat. Darum wird hier zuerst klar gesagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, nicht nur die Auserwählten, die ganze Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab das Höchste für eine verdorbene Welt. Aber dann wird es ganz individuell, auf dass jeder Einzelne der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da ist der Einzelne gefragt. Und dieses Heil wurde der ganzen Menschheit angeboten damals. Aber nur 8 haben es angenommen. Das war die Verantwortung der einzelnen Menschen. Sie hätten wie hier Noah und seine Familie über diese Rampe hinaufgehen sollen, durch diese Türe hineingehen sollen in die Arche zusammen mit all den Tieren. Die Länge 300 Ellen, Höhe 30 Ellen, Breite 50 Ellen. Die althebräische Elle, die nennt man die Königselle, und das ist nicht so Handgelenk mal Pi. Die Königselle ist genau 52,5 cm. Das ist auch die Elle, die verwendet wurde zum Bau der Stiftshütte und später für den Salomo-Tempel, später für den zweiten Tempel in Jerusalem. Das können wir auch archäologisch ganz genau belegen. Die Elle von 52,5 cm. Das ergibt für die Arche 157,5 Meter Länge und 26,25 Meter Breite, 15,75 Meter Höhe. Also schon ein gigantisches Schiff. Und zwar so groß, dass man sagen muss, erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde wieder ein Schiff gebaut in dieser Größe. Und das war vor weit über 4000 Jahren, als Noah das gebaut hatte. Es gibt eine Studie von 1992 von einer koreanischen wissenschaftlichen Gruppe erstellt. Das Institut heißt World Class Ship Research Center, kurz CRISO. Das sind keine Christen. Aber die haben sich mit der Arche beschäftigt und ihren Maßen, und die haben sie verglichen mit 12 anderen Schiffen mit anderen Maßen, und dabei kam die Arche in allen Einzelheiten mit dem Durchschnittswert an die Spitze. Und zwar haben sie gezeigt, ein Wellengang ist möglich bis 47,5 Meter Höhe. Und je nachdem sogar, wie man misst, noch höher. Und man hat auch festgestellt, 300 Ellen, das ist das größtmögliche Schiff, wenn man das Material Holz verwendet. Also es ist wirklich das Optimum in der Länge, das damit erreicht ist. 400 Ellen würde nicht gehen mit Holz als Material. Weiter hat sich Professor Werner Gitt damit beschäftigt, wo liegt das Optimum bei kleinstem Materialeinsatz und höchster Stabilität auf dem Wasser. Und das muss man natürlich mit 2 Funktionen berechnen, wobei sich dann die beiden Kurven eben im Optimum schneiden müssen. Das ist also ein bisschen komplizierter als die Kurve, die ich da gezeigt habe, für einfache Rechnungen. Und er kam zu dem klaren Schluss, das ist das absolute Ideal in diesen Maßen. Und zwar ist dabei wichtig, man muss Breite und Höhe ins Verhältnis zueinander setzen, und das gibt hier also Breite geteilt durch die Höhe, das ergibt 50 geteilt durch 30, das gibt 1,667. Und das ist genau die Zahl, die man erreicht, wenn man mit den Kurven das Optimum berechnet. Und in der Antike gab es ja diese Art der Mathematik noch nicht. Mathematikgeschichtlich ist das eine relativ jüngere Erscheinung. Aber die Zahlen sind so perfekt in der Bibel. Woher kommt das? Und dann eine weitere Überlegung. Länge, Breite ist hier 1:6. Und das, weiß man heute, ist absolut ideal für die Stabilität auf dem Ozean. Darum werden auch heute solche seetüchtigen Schiffe in dieser Größenordnung gebaut. Also muss nicht genau 1:6 sein, kann da noch ein bisschen variieren, aber das ist genau dieses Verhältnis, das größte Stabilität gibt. Im Hebräischen wird die Arche genannt Teva. Das bedeutet im Prinzip Kasten. Auch das Körbchen von Mose, in dem er im Nil überleben konnte als Baby, wird genannt in 2. Mose Teva. Das gleiche Wort. Sonst kommt es nie mehr vor in der Bibel. Aber wir wissen, dass die Körbe im alten Ägypten, dass die eben typischerweise nicht rechteckige Kasten waren, sondern abgerundet. Und darum ist es wichtig zu wissen, Teva bedeutet nicht, dass die Arche einfach ein absolut rechteckig gebauter Kasten war, in 3D, sondern dass eben die ganze Sache mit Abrundung und so weiter, die ist absolut gegeben. Aber die wird da nicht ausdrücklich im Text erwähnt. Aber das ist also nicht irgendwie durch das Wort Teva vorgeschrieben. Nun, ein kurzes Wort zu Bibel kontra Babel. Manche wissen vielleicht, dass es im 19. Jahrhundert einen riesigen Streit gab, den sogenannten Bibel-Babel-Streit. Das war die Zeit, als man Keilschrifttafeln aus Mesopotamien lernte zu entziffern. Und da fand man eine Tafel, die beschrieb genau auch die Sintflut, so wie das die Bibel tut. Und dann hat man gesagt, ja, seht ihr diese babylonische Keilschrifttafel, die zeigt uns, das ist das Original. Und die Hebräer, die Juden, die haben einfach kopiert, was sie da, nehmen wir mal an, während der babylonischen Gefangenschaft in Babel im 6. Jahrhundert aufgeschnappt haben. Und da haben sie daraus ihre eigenen biblischen Geschichten gemacht und das in den Mund von Mose gelegt. Alles Betrug. Das ist der Bibel-Babel-Streit. Nun, hier sieht man auf dem Bild eine Tafel, die das Gilgamesch-Epos enthält. Also die babylonische Beschreibung der Sintflut. Und es gibt ganz viele Übereinstimmungen mit der Bibel. Nur, da werden viele Götter erwähnt und das Ganze hat richtig das Kolorit von Legende und Mythos. Ja? Wie man das gewohnt ist, auch von den alten Griechen und ihren Mythen. Nicht dieser nüchterne Bericht wie in der Bibel. Ja? Aber in dem babylonischen Bericht wird die Arche beschrieben als ein Würfel mit 12 Stockwerken. Ja, hier eine Nachbildung. Und das kann man natürlich im Experiment auch austesten. Das führt also dazu, der ganze Kasten kippt die ganze Zeit. Wieder auf irgendeine Seite. Und dieses Kippen und Rollen auf den Wellen würde das Reisen absolut unmöglich machen. Und ein weiteres grundsätzliches Problem wäre das fehlende Licht für die unteren Stockwerke. Also, das geht überhaupt nicht. Aber das, was in der Bibel beschrieben ist, das hält auch moderner Mathematik und modernem Ingenieurwesen stand. Und was ist jetzt das Original und was ist die Kopie? Ja, die Bibel ist in ihren Angaben authentisch, wirklich. Und da muss man sagen, die Babylonier und übrigens auch die Sumerer, man hat verschiedene Sintflutberichte gefunden im Nahen Osten, im Mittleren Osten, die haben eben diese Ereignisse noch gewusst und haben das überliefert, aber ständig abgeändert als Mythos und dann ausgeschmückt mit ihren vielen babylonischen beziehungsweise sumerischen Göttern. Nun, da stellt sich aber eben diese Frage, und das war der Bibel-Babel-Streit: Wer hat wem abgeschrieben? Und noch heute ist das unter liberalen Forschern selbstverständlich. Die Bibel ist die Kopie von den anderen und nicht umgekehrt. Warum? Warum geben Sie diese Präferenz? Nun, da müssen Sie uns aber noch etwas anderes erklären. Man hat weltweit über 300 Fluterzählungen gefunden bei den Völkern. Und zwar bei den Indianern in Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika. Und dann auch in Afrika, im alten Europa, im alten Asien und auch in Australien bei den Ureinwohnern. Überall findet man die Sintflutgeschichte. Und zwar auch da wieder mit ganz markanten Parallelen. Nun kann man sagen, nur weil die Indianer so ähnliche Geschichten haben wie die Sintflutgeschichte in der Bibel, dass die Juden den Indianern abgeschrieben haben. Da ist es für jeden klar. Nein, geht nicht. Oder haben die Juden den Aborigines abgeschrieben? Ja? Jahrtausende, bevor man die Aborigines überhaupt entdeckt hat. Ja? Nein. Also wie muss man sich erklären, dass es weltweit diese Sintfluterzählungen gibt und eben diese markanten Details, die übereinstimmen? Ja, die einzige vernünftige Erklärung ist, dass es die Sintflut wirklich gegeben hat und dass, wie die Bibel es sagt, die gesamte Menschheit von Noah und seinen Söhnen und deren Frauen abstammen. Und die haben diese Geschichte weiter erzählt, auch nach der großen Völkerwanderung und Wiederbesiedlung der ganzen Erde. Und so wurden diese Berichte erhalten bis in unsere moderne Zeit. Ja, aber auch da geben sich natürlich Kritiker niemals geschlagen. Und die sagen, ja, was sagen sie? Die sagen, das muss man mit der Missionarshypothese erklären, ganz einfach. Missionare sind in die ganze Welt gegangen und die haben diese biblischen Geschichten erzählt und da haben eben diese Indianer und auch diese afrikanischen Stämme und die Aborigines und so weiter und die Asiaten, die haben das aufgenommen, die fanden das schön und interessant und haben das ein bisschen abgeändert und mit ihren Göttern und so ergänzt. Und so ist das entstanden. Also sind die Missionare schuld. Aber jetzt fällt auf, es gibt nicht nur die Sintfluterzählung der Bibel, die in allen fünf Kontinenten Parallelen aufweist, sondern es gibt diese Parallelen auch in Bezug auf den Turmbau und die Sprachenverwirrung, 1. Mose 11. Aber es gibt diese Parallelen auch schon von der früheren biblischen Geschichte mit Schöpfung und Sintflut, Schöpfung und Sündenfall, will ich sagen. Da gibt es die Parallelen auch. Aber die Parallelen haben wir nicht mit Geschichten nach 1. Mose 11. Mit 1. Mose 12 beginnt die Geschichte von Abraham, dem Stammvater Israels. Da wird der Fokus zusammengezogen auf Israel und die weiteren Geschichten, sagen wir wieder, Auszug aus Ägypten, Durchzug durchs Rote Meer, Überquerung des Jordans, in dem die Wasser dort gestoppt wurden und so weiter, Jona im Bauch des Fisches, das wären doch auch willkommene Geschichten, ja, um daraus etwas zu konstruieren. Diese Parallelen haben wir nicht. Nach der Bibel war die Menschheit gewissermaßen an eine Überlieferung gebunden bis zur Sprachenverwirrung und der Auswanderung, der weltweiten Völkerwanderung. Danach waren sie getrennt. Und genau bis dorthin, wo dieser gemeinsame Ursprung dann aufhört, da finden wir die Parallelen. Und damit ist die Missionarshypothese als untauglich vom Tisch. Und die Fakten sprechen für sich. Woher kommen diese Parallelen zur Schöpfung, zum Sündenfall, zur Sintflut, Zum Turmbau und der Sprachenverwirrung. Wir haben gesehen, die Arche wird genau beschrieben von Gott. 1. Mose 6, Vers 14, mache dir eine Arche von Gopherholz. Hebräisch, Azei Gopher. Holz von Gopher. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz, Hebräisch Kofer, verpichen, Hebräisch Kafar. Jetzt müssen wir ein bisschen Hebräischunterricht besuchen. Gopher, Holz, bezeichnet offensichtlich eine harzhaltige Nadelbaumart. Dieses Holz mit diesem Namen wird in der Bibel nur hier erwähnt. Aber eben, Gopher kommt von Hebräisch Gafar. Das ist gleichzusetzen mit der Wurzel Kafar, also eine Variante. Und das bedeutet zudecken, überziehen. Also Gopherholz bezeichnet offensichtlich eben ein Holz, das ein Harz beinhaltet. Ein Baum, der ein Harz produziert, mit dem man eben zudecken, verpichen kann. Und interessant ist eben das Wort Harz, hier im Text heißt Kofer. Das ist eben das verwandte Wort zu Gopher, Kofer. Gafar, Kafar, Gopher, Kofer. Und das Wort Kofer, Harz, wird in der Bibel auch verwendet für Sühnung. Für das Wort Sühnung. Nun, schon auf Deutsch ist das Wort Sühnung schwierig. Wer kann auf Anhieb jemandem auf der Straße erklären, was heißt Sühnung? Nicht ganz einfach. In Hiob 33, Vers 24 wird dieses Wort Kofer verwendet im Sinn von Sühnung. Ich komme noch darauf zurück. Verwandt ist dann auch das Wort Kippur. Sühnung in dem Ausdruck Yom Kippur. Tag der Sühnung. Und dann Kaporet, das ist der Name für den Deckel der Bundeslade, für den Sühnedeckel, der heißt Kaporet, kommt also von dem gleichen Wort. Kofer, Kippur, Kaporet, das ist alles die gleiche Wortfamilie. Und dann gibt es noch Kipper als Verb, das heißt Sühnung erwirken. Durch Zudecken. Das ist eben wichtig. Sühnung erwirken durch Zudecken. Und das bringt uns zur biblischen Definition von Sühnung. Bei der Sühnung geht es im Evangelium darum, der Sünder steht unter dem Zorn Gottes, aber durch Sühnung wird der Sünder zugedeckt vor dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes wird ausgeübt, aber auf den, der zudeckt, der wird getroffen. Und damit wird der, der eben unter der Sühnung steht, wird verschont. Das ist Sühnung. Der Zorn Gottes, der gerechte Zorn Gottes wird ausgeübt. Und Gerechtigkeit wird erwirkt, aber der Sünder wird trotzdem verschont, weil er eben zugedeckt ist. Und der, der zudeckt, wird als Stellvertreter getroffen. Das ist Kofer. Ich lese also Hiob 33, Vers 23. Elihu, der jüngste Freund von Hiob, der wirklich Durchblick hatte, sagt im Blick auf den verlorenen Menschen, wenn es nun, Hiob 33, Vers 23, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen. Dieser Gesandte, dieser Ausleger, dieser eine aus tausend, der spricht dann zu Gott, erlöse ihn, diesen verlorenen Menschen, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung, Kofer, zustande gebracht. Gefunden hat hier den Sinn von zustande bringen. Ja? Das ist eine Prophetie auf den Messias hin, der einmal kommen sollte als der Gesandte Gottes, als der, der auslegt und erklärt, wer Gott ist. Auf diesen einen, der eine aus tausend. Und er sagt, ich habe eine Sühnung zustande gebracht. Also Sühnung weist ganz klar hin auf den Messias, der als Stellvertreter Gottes Zorn auf sich nehmen sollte. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament. 1. Johannes 2, Vers 1. B. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Auch da wird wieder klar gemacht, dass dieses Werk der Erlösung für die ganze Welt offen steht. Der Messias, er ist die Sühnung. Und nun muss man sich vorstellen, die Familie Noahs und auch all die Tiere, die mitgenommen wurden, die gingen in die Arche hinein. Der Zorn Gottes wurde ausgeübt in der Sintflut, weltweit. Dieser Zorn hat die Arche auch getroffen. Denn diese Flut vom Himmel traf die Arche und indirekt auch die, die in der Arche waren, nur sie wurden vollkommen verschont davon. Aber die Arche wurde getroffen. Eben die Arche, die schon aus, jetzt kann man Gopher wiedergeben, als aus Sühnungsholz besteht. Und die überdeckt ist mit Kofer, innen und außen, mit Sühnung. Das weist hin eben auf Jesus Christus, der die Sühnung ist. In dem messianischen Psalm 69, der im Neuen Testament ganz klar auf den Messias bezogen wird, da hören wir die Stimme des Herrn Jesus am Kreuz, als er in den 3 Stunden der Finsternis, beladen mit fremder Schuld, mit unserer Schuld, geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn verlassen und den ganzen Zorn, den wir verdient hätten in Ewigkeit im Feuersee, auf ihn gebracht. Und da hören wir seine Stimme in Psalm 69, Vers 2. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Wie die Arche, die durch die Flut hindurchging, so ist Jesus Christus unter dem Zorn Gottes gestanden am Kreuz. Er, der Gerechte, Jesus Christus, der Gerechte, unsere Sühnung. Und so hat der Zorn Gottes ihn getroffen, aber all die, die an ihn glauben, die werden verschont. Und dabei ist Folgendes zu beachten, wenn wir zurückgehen zu 1. Mose 6, es gab eine einzige Tür in der Arche. Und durch diese Tür musste man hineingehen. 1. Mose 6, Vers 16. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Das war der rettende Zugang. Nun, machen wir die Brücke zum Neuen Testament. Der Herr Jesus, der Messias, eben dieser Gesandte, dieser Ausleger, dieser eine aus tausend, sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und so mussten alle Tiere durch diese Türe hineingehen und auch die ganze Familie von Noah. Und alle anderen Menschen hätten auch eine Einladung gehabt. Aber es kam der entscheidende Moment, als die Familie dem Aufruf Gottes, geh in die Arche, Gehorsam geleistet hatte. 1. Mose 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, gehe in die Arche, du und dein ganzes Haus. Dann sagt 1. Mose 7, Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Gott selber hat die Tür verschlossen. Und was bedeutet das? Nun, die Antwort wird uns gegeben in Hiob 12, Vers 14. Da wird von Gott bezeugt, siehe, er reißt nieder. und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemand zu und es wird nicht aufgetan. Siehe, er hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Das geschieht genau bei einem Tsunami. Ja? Das Wasser zieht sich zuerst zurück und dann, wer eine Ahnung hat von Tsunami, der weiß, was jetzt kommt. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Und in Verbindung mit der Sintflut haben Tsunamis eine riesige Rolle gespielt. Denn es gab ja nicht nur den Regen vom Himmel, sondern es gab eben die Tatsache, dass alle Quellen der Tiefe der Ozeane aufgebrochen sind. Das heißt, der Ozeanboden, die Kruste am Ozeanboden brach auf vulkanisch. Und das hat Tsunamis zufolge, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Wenn es heißt, alle Quellen der Tiefe brachen auf. Und so kam nicht nur das Wasser von oben, sondern die Tsunamis kamen vom Ozean her und haben in der ersten Phase der Sintflut alles überströmt. Aber hier wird gesagt, in diesem Zusammenhang, er schließt über jemanden zu und es wird nicht aufgetan. Und das gibt die Sicherheit. Das gibt die Sicherheit. Und die haben wir im Neuen Testament so umschrieben. Römer 8, Vers 1. Also ist keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Jetzt versteht man auch, was dieser neutestamentlich schwierige Ausdruck, der immer wieder vorkommt, jemand ist in Christus. Was heißt das, in Christus sein? Die Arche ist die Illustration. Man musste durch die Türe hineingehen in die Arche, dann war man in der Arche. Und wer in Jesus Christus, dem einzigen Ausweg vor Gottes Zorn, Zuflucht nimmt, der ist in Christus Jesus. Warum wird hier Christus zuerst genannt? Christus Jesus und nicht Jesus Christus. Christus ist ja kein Familienname, wie manche Leute auf der Straße wohl denken, sondern das ist die griechische Übersetzung von Hebräisch Messias, Mashiach. Und wenn im Neuen Testament steht Christus Jesus, dann wird betont, dass er der Messias ist. Also welche in dem Messias Jesus sind. Die in der Arche konnten nicht mehr hinausgehen. Die Tür war geschlossen. Und damit waren sie sicher. Es gab kein Risiko mehr, dass sie doch noch unter das Gericht kommen könnten. Die Sintflut kam erst 7 Tage nach Eintritt in die Arche. Die mussten dann noch warten. Da wäre noch Gelegenheit gewesen, rauszugehen. Ja? Aber sie konnten gar nicht mehr. Gott hat ihr verschlossen. Und wenn Römer 8, Vers 1 beginnt, den Reichtum der Erlösung in Christus aufzuzeigen, so wird das abgeschlossen feierlich in Römer 8 durch die Schlussverse 38 und 39. Der Apostel sagt in apostolischer Autorität, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es endet wieder mit dem Messias Jesus, Christus Jesus. Ja, also es wird hier gesagt, die Rettung, wenn jemand wirklich in Christus ist, sich wirklich bekehrt hat, wirklich durch die Türe eingegangen ist, dann ist er sicher für alle Ewigkeit. Es gibt nichts, was im Zusammenhang mit dem Tod ihn scheiden könnte. Oder nichts im Zusammenhang mit dem Leben. Nicht wahr? Jetzt bin ich am Leben. Seit 60 Jahren. Und wie lange? Weiß ich nicht. Aber ich kann wissen, nichts in diesem Leben kann mich je von der Liebe Gottes wieder scheiden. Die Tür ist geschlossen von Gott selbst. Ich kann nicht raus. Und etwas in Verbindung mit meinem Tod, auch das könnte mich nicht mehr scheiden. Das lässt einen schon gelassener sterben. Sterben ist ja nicht einfach. Das behauptet auch niemand. Aber das lässt einen schon gelassener werden. Dass da nichts geschehen kann im Moment, wo das Sterben auf einem zukommt, im Sterbensprozess, kann uns nichts mehr trennen. Auch keine Engelmächte, Engelfürstentümer, das sind führende Engelmächte, nicht möglich. Also Satan ist auch ein Engelfürst. Er und seine Dämonen können niemanden, der in Christus ist, trennen. Und es gibt nichts in der Gegenwart, was mich trennen könnte. Auch nichts in der Zukunft. Einfach gar nichts. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, doch, es gibt etwas. Du selber könntest dich wieder lossagen und dann kannst du wieder verloren gehen. Ja, aber bin ich denn kein Geschöpf? Doch. Ja, aber da steht ja noch irgendein anderes Geschöpf. Also auch ich nicht. Nein, wer drin ist, der ist drin. Und das gibt die absolute Sicherheit, weil die Sicherheit nicht auf mir beruht, sondern auf Gott. Da geben wir Gott allein, wie in allem, die Ehre. Wir sind stehen geblieben bei der einzigen Türe, die uns eben die neutestamentliche Wahrheit ganz deutlich macht und klar macht, es gibt wirkliche Heilssicherheit. Nicht nur Heilsgewissheit. Heilsgewissheit bedeutet, dass ich mir bewusst bin, dass ich errettet bin. Und wenn ich heute sterben müsste, weiß ich ganz genau, wo ich hinkomme. Und von Gott angenommen bin in seiner Herrlichkeit. Das ist Heilsgewissheit. Aber Heilssicherheit ist unabhängig, ob ich noch irgendwelche Zweifel zwischendurch habe. Die Sicherheit ist begründet in Gott selbst. Aber das gilt natürlich nur für die, die wirklich durch die Türe hineingegangen sind. Es gibt Leute, die sind gerade vor der Türe. Die sind fast bekehrt. Aber fast ist überhaupt nicht. Das haben mir meine Kinder beigebracht, wie manche wissen. Ja, die machen was Dummes als kleine Kinder. Ja, ich rede jetzt nicht über Erwachsenenalter, aber als kleine Kinder machen die was Dummes und da hätte ja fast etwas geschehen können. Der Vater interveniert ganz aufgeregt und die sagen, fast ist überhaupt nicht. Und es ist wirklich überhaupt nicht. Also hier sehen wir die Türe der Arche, aber von innen. Man muss sie von innen kennen, nicht von außen. Und es gibt eben Leute, die stehen einfach da vor der Türe. Das kann ganz romantisch aussehen, nicht wahr, wie in diesem Fall. Aber fast bekehrt ist überhaupt nicht bekehrt. Und man muss wirklich hineingehen, nicht lediglich draußen stehen und vielleicht noch ein schönes Foto machen. Fast bekehrt ist gar nicht bekehrt. Und dazu braucht es eben wirklich eine ganz persönliche Entscheidung. Ich habe mich ganz persönlich für Jesus Christus entschieden, meine Frau auch. Wir sind innerhalb der Türe. Und das gibt diese absolute Sicherheit, die wir uns von niemandem nehmen lassen. Das ist die persönliche Entscheidung, die muss man fällen. Und das ist eben eine radikale Umkehr und Hingabe an Jesus Christus. Nicht so ein bisschen halb und doch nicht, ja? Das sind dann eben diese Leute, die später wieder ganz wegkommen vom Glauben. Ja, wenn sie ja nie richtig drin waren. Man kann so halbgläubig sein vor der Tür, aber das ist nicht dasselbe, wenn man hineingegangen ist und die Türe ist geschlossen worden. Und diese Entscheidung ist so wichtig, weil es gibt ein zu spät. Das müssen wir festhalten. Das wird uns eben durch die ganze Bibel hindurch gezeigt. Bei Noah gab es ein zu spät. Aber auch bis ins Neue Testament wird uns gezeigt, es gibt ein zu spät. Und dann geht die Türe zu, man kann nicht mehr. Die Türe ist spätestens zu beim Tod. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr zur Errettung. Darum sagt Hebräer 9, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist ein Zahlwort. Also nicht zweimal, nicht dreimal, es gibt keine Reinkarnation in der Bibel. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Dann ist es zu spät, dann gibt es nur noch das Gericht. Aber es ist weiter so, der Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, Sünden zu vergeben. Ja, er kann unsere ganze Schuld vergeben, aber ich habe den Vers nur halb zitiert. Er sagt, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Im Jenseits gibt es keine Möglichkeit mehr zur nachträglichen Vergebung. Hier auf Erden können wir Vergebung bekommen, nachher nicht mehr. Dann ist es zu spät. Darum, man muss durch die Türe hineingehen und sich ganz klar entscheiden. Und das ist nicht so eine momentane Gefühlsduselei, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das können aber auch Kinder schon tun. Es zeigt sich immer wieder, dass Kinder eine ganz bewusste Entscheidung fällen können. Aber es gibt auch solche Kinder. Das war irgendwie doch nur ein oberflächliches Erlebnis. Und darum ist es dann wichtig, gerade in der Teenie-Zeit, dass da wirklich ein richtiger Durchbruch geschieht. Eine ganz bewusste Entscheidung. Das bedeutet auch ein Bruch mit dem alten Leben. Nun denken wir an Ägypten. Die Erstgeborenen wären umgekommen. Der Zorn Gottes war nicht nur über Ägypten, sondern auch über Israel. Und alle Erstgeborenen Israels hätten sterben müssen durch den gerechten Zorn Gottes. Aber es gab einen Ausweg. Man musste hinter der Türe Zuflucht nehmen und die Türpfosten und die Oberschwelle, das richtige Wort wäre eigentlich Sturz, mussten bestrichen werden mit dem Blut des Lammes. So lehrt es 2. Mose 12. Aber man musste hinter der Tür eben Sicherheit in Anspruch nehmen. Wer vor der Türe stand, der kam um. Aber wichtig, um zu sehen, was der Unterschied ist zwischen Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Man stellt sich vor, einen Erstgeborenen, der zittert an diesem Abend vor dem Auszug aus Ägypten. Und er sagt dem Vater, ich bin nicht sicher, ob ich dann wirklich, wirklich überlebe. Aber es kommt überhaupt nicht darauf an, ob der jetzt zittert oder nicht zittert. Der war genauso sicher wie der Erstgeborene im Nachbarhaus, der wirklich wusste, ich muss doch keine Angst haben. Gott hat gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Passach heißt vorübergehen. Und darum heißt dieses Fest, das die Israeliten gefeiert haben, Pessach. Das ist das Fest, bei dem Gott schonend vorüberging, weil ein anderer gestorben ist. Das Lamm anstelle des Erstgeborenen. Aber Gottes Zorn muss gerechte Vergeltung geben. Es wird nie, in der Ewigkeit nie mehr die Frage aufkommen können, warum lässt Gott sowas zu? Warum ist es möglich, dass Menschen so schlimme Sachen machen? Diese Frage wird nicht mehr aufkommen. Denn es wird deutlich werden, dass Gott seinen Zorn und seine Gerechtigkeit geltend gemacht hat, entweder an dem Herrn Jesus als Stellvertreter oder an der Person selbst. Aber es gibt keine Frage mehr nach offener Gerechtigkeit, so wie es in der heutigen Zeit eben für viele noch offen ist. Aber denken wir auch an die Stiftshütte. Der transportable Tempel Israels nach dem Auszug aus Ägypten. Gott wohnte inmitten seines Volkes als ein heiliger Gott, inmitten eines Volkes, das schuldbeladen war, im Allerheiligsten. Aber diese Stiftshütte war umgeben von einer Abschrankung. Und das sollte zeigen, Gott ist heilig, darum war die Abschrankung weiß, weißes Leinen. Gott ist heilig und wir sind unheilig. Aber es gibt einen Weg zurück. Und es gab da einen Türvorhang. 10,5 Meter breit. Man sieht förmlich hier das Wort des Erlösers vorweggenommen. Matthäus 11 am Schluss. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. oder beleben. Das heißt, diese Tür symbolisiert auch Jesus Christus. Es war die einzige Tür, um zu Gott zu kommen. Und da sehen wir gleich, nach der Tür kommt der Altar mit dem stellvertretenden Opfer, wo Sühnung vollzogen wurde durch das Opfer. Und auch am Yom Kippur, am Tag der Sühnung, wörtlich, nicht unbedingt Versöhnung, sondern Sühnung, Kippur, da wurde der schuldige Mensch zugedeckt durch das stellvertretende Opfer. Aber man musste durch die Türe hineingehen. Und auch dieses Thema geht hinüber bis ins Neue Testament. Man denke nur an das Gleichnis der 10 Jungfrauen. 5 waren töricht und sie kamen deswegen zu spät. Die Türe war verschlossen. Matthäus 25, 12, da hört man die Stimme von innen, die Stimme Gottes, weichet von mir. Ich zitiere direkt Matthäus 25, Vers 12. Während diese törichten Jungfrauen sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich kenne euch nicht. Sie werden abgewiesen an der Türe. Und denken wir an Matthäus 7, an die Bergpredigt. Es gibt ja viele Leute, die überhaupt keine Gläubigen sind, keine Christen sind, die mögen die Bergpredigt. Sie sehen darin so eine goldene Regel für ein gutes Zusammenleben. Ja, also ihre geliebte Bergpredigt sagt Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, durch die enge Tür. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch dieselbe eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Auch da werden wir ganz klar zur Entscheidung aufgerufen, nicht durch die breite Tür, die in die Dunkelheit führt, sondern durch die schmale Pforte müssen wir hineingehen. Nicht durch die breite, durch die schmale. Nun hat Gott vorgeschrieben in 1. Mose 6 und 7, Noah sollte von allen Tierarten mitnehmen in die Arche. Und zwar, zunächst wird Noah einfach allgemein gesagt, immer ein Pärchen. Aber dann kommt noch eine Spezialanweisung in Kapitel 7 dazu. Von den reinen Tieren muss er je 7 nehmen. Übrigens nicht 7 Paare, sondern der hebräische Ausdruck ist also eindeutig zu erklären. 7, je 7 soll er nehmen. Und zwar bedeutet das 3 Pärchen und plus noch 1 dazu. Und das 7. Tier war dann vorgesehen für das Opfer Noahs nach der Sintflut. Aber es gab also von den koscheren Tieren diese Überzahl. Das sind Tiere wie zum Beispiel Ziegen oder Rinder und so weiter oder Tauben. Die sollten nach der Sintflut einen Vorteil haben bei der Vermehrung. Gerade auch im Gegensatz zu Raubtieren. Kein Raubtier ist ein koscheres Tier. Ja? Aber die koscheren Tiere, die hatten so einen Vorrang. Aber alle mussten hinein. Hier stellt sich natürlich die Frage, ja, wie sollen die alle Platz gehabt haben? Es gibt 1,7 Millionen Arten heute. Gut, 98% können wir gerade mal abstreichen. Fische, die gingen nicht in die Arche. Die konnten im Wasser überleben. Und dann diverse weitere Tiere, die konnten alle im Wasser überleben. Was heute von Bedeutung wäre, die Tiere, die zu diesen Kriterien gehören, die Gott Noah sagte, das sind nur etwa 34.000 Arten. Das wird also ganz massiv zusammengestückelt. Und dann kommt dazu, was ist eine Art? Das ist eine gute Frage in der Biologie. Und das, was heute als Art bezeichnet wird, da wird zum Beispiel der Fuchs vom Schakal unterschieden. Und der Schakal wird auch wieder unterschieden vom Hund und so weiter. Ja, aber diese Tiere kann man untereinander kreuzen. Ja, es geht. Und so ist das übrigens auch mit Löwe und Tiger. Da sagen wir ganz klar heute, der Tiger ist eine Art, der Löwe ist eine Art. Ja, schön, aber die kann man kreuzen. Die gehören eigentlich zur gleichen Urart. Ich war in den vergangenen 300 Jahren hat man etwa 300 neue Hunderassen durch gezielte Züchtung produzieren können. Das ist keine Evolution, sondern all diese Merkmale, die man in der und der und der und der Hundeart findet, die waren in der Ausgangsart schon vorhanden, programmiert in der DNA. Und dann musste man das durch gezielte Züchtung rausholen. Das ist Züchtung, gezielt, gesteuert. Und das gibt es aber auch in der Natur durch bestimmte Barrieren, die in der Natur eingerichtet werden können, die dann eben zur Aufsplitterung führen. Und so muss man eben unterscheiden zwischen dem Begriff Art und Grundtyp. Der Grundtyp ist dieses Tier, aus dem der Hund, der Fuchs, der Schakal und so weiter und so fort gekommen ist. Und wenn man das runterrechnet auf diese Art, ja zum Beispiel von den etwa 150 verschiedenen Entenarten, die gehören alle zum gleichen Grundtyp, ja, wenn man das alles runterrechnet, kommt man schließlich auf etwa 1400 Arten. Und das ist alles im Detail berechnet worden. Auch mit dem Problem, woher bekommen Sie das Wasser? Ja, man konnte in der Arche da oben Zisternen einrichten für das Trinkwasser, im obersten Stock. Und da ist alles berechnet worden, wie man durch das Regenauffangen die benötigte Menge von Wasser und dann auch die Nahrungsmittel, wie das geht für das ganze Sintflutjahr. Es geht alles auf. Und wer das nicht glaubt, der soll doch gehen nach Kentucky. Es ist alles schön dokumentiert bis ins Detail, wie man diese Arten unterbringt und wirklich Platz hat für alles. Es geht alles auf. Und sogar mit dem Gewicht. Ja, was, wenn diese Tiere zusammen ein Gewicht geben, das die Arche gar nicht fassen könnte? Kein Problem. Es geht wirklich in jeder Hinsicht auf. Schon eigenartig, wenn man als Kritiker sagen muss, das ist alles am Schreibtisch erfunden worden, diese Geschichte. Aber diese Angaben stimmen so konkret mit den Realitäten der Welt überein. Das ist doch schon großartig. Also, es hat Platz für alle gehabt. Aber jetzt, was bedeutet das? Was ist der tiefere Sinn davon? Nun, wie gesagt, 1. Mose 7, 2 bis 3 sagt, von allen Arten reine, koschere und nicht koschere Tiere sollen in die Arche. Jetzt muss man für sich mal lesen, Apostelgeschichte 10 und 11. Da geht es darum, dass Petrus Nicht-Juden mit dem Evangelium erreichen sollte. Und bevor er das tun musste, hat er eine Vision bekommen, in der es um reine und unreine Tiere geht. Und im Blick auf die Heiden, die verglichen werden mit unreinen Tieren, wird gesagt, Gott hat sie gereinigt. Petrus soll die Heidenvölker nicht irgendwie als unrein betrachten. Also, die unreinen Tiere in der Bibel sind ein Bild für die nicht-israelitischen Nationen. Und die reinen Tiere, die koscheren Tiere, sind ein Bild für Israel. Nun, die Tatsache, dass von allen Tieren in die Arche gehen sollten, rein und unrein, ist ein Hinweis, dass Menschen aus allen Heidenvölkern und auch aus Israel gerettet werden. Durch den Messias, der die Sühnung ist für unsere Sünden. Gott rettet aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Ich lese aus Offenbarung 5, Vers 9, wo die 24 Ältesten ein Bild der entrückten Gemeinde im Himmel, das Lamm Gottes, Jesus Christus, anbeten. Und da heißt es in Offenbarung 5, Vers 9, und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut. Aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und dann in Offenbarung 7, da geht es um Menschen, die durch die große Drangsal hindurchgehen werden. Eine unzählbare Schar. Und von der wird gesagt in Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stehend vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und nachher wird erklärt, in Vers 13, Johannes fragt und ein Ältester klärt. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Aus jeder Nation. Nun, wie viele Nationen gibt es heute? Rund 200. Und die meisten sind Mitglieder der UNO. Alle Nationen sind heute erreicht worden mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium. Das ist die Frucht dieser Gnadenzeit von den vergangenen 2000 Jahren. Und aus allen Nationen haben sich unzählige Menschen ganz bewusst für Jesus Christus entschieden als ihren Retter und sind, um im Bild zu bleiben, durch die Tür eingegangen. Millionen. Allein in China rechnet man, dass die Untergrundgemeinde, also die nicht registrierte Untergrundgemeinde, die wird sehr zurückhaltend auf 80 Millionen geschätzt. Es gibt andere, die lieben große Zahlen, ich übrigens auch, aber man muss eben aufpassen mit den großen Zahlen. Die sagen 120 Millionen, ja? Wenn nicht noch mehr. Aber bleiben wir bei 80 Millionen. Das sind die, die bereit sind, verfolgt zu werden durch die Regierung, durch die kommunistische Regierung. Also das macht man nicht einfach so, ja? Und dann gibt es natürlich auch in der registrierten Kirche noch mehr Chinesen, die wirklich auch durch die Türe eingegangen sind, nebst denen, die einfach Bekenner, christliche Bekenner sind. Ja, und darum sage ich, Millionen weltweit haben das angenommen. Aber es gibt natürlich mehr Sprachen als Nationen. Heute rechnen wir mit über 7000 Sprachen weltweit, ohne die Dialekte zu zählen. Aber hier wird gesagt, aus jeder Sprache, und es gibt Sprachgruppen, die eine eigene Sprache haben, das sind vielleicht 100 Leute. Ein Stamm, sagen wir, im Dschungel. Aber die Bibel sagt, aus jeder Sprache werden Menschen gerettet sein. Und eben aus allen Stämmen. Indien ist eine Nation, aber da gibt es ganz viele verschiedene Völker und eben Stämme. Und dann Völker, da gibt es etwa 10.000. Ja, eine Nation kann eben aus mehreren Völkern oder aus vielen Völkern bestehen, wie Russland, wie Indien und andere. Aber Gott sagt hier, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen werden Menschen gerettet werden. Und die sind dargestellt durch alle Tierarten, reine und unreine. Aber nicht alle Tiere wurden gerettet. Das ist der Punkt. Die Rettung Gottes wird der ganzen Menschheit angeboten. Aber nicht alle nehmen das an. Man muss sich selber bekehren. Das ist nicht etwas, das plötzlich übereinkommt. Wie ein Student mir mal nach einem Vortrag an der Fachhochschule in Wallis gefragt hat, ja, muss man sich bekehren? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Es steht ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern errettet werde, ewiges Leben habe. Verzeihung. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, man muss sich bekehren. Ich habe gedacht, das kommt einfach mal so über mich. Das ist eine gefährliche Sache. Leute, die einfach warten, bis es über sie kommt, das kommt nicht einfach über sie. Man muss sich selber bekehren. Darum sagt Petrus in Apostelgeschichte 3, so tut nun Buße und bekehret euch. Das ist ein Befehl. Das ist nicht unwiderstehliche Gnade. Plötzlich, jetzt bin ich bekehrt. Ja, ohne dass ich wollte. Das geht gar nicht. Darum ist es ein Befehl. So tut nun Buße und bekehrt euch. Und es ist so, dass der Herr Jesus einmal sagen wird, wie es in Matthäus 23 heißt, ihr habt nicht gewollt. Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Er will. Er wollte. Aber sie wollten nicht. Und darum haben wir hier in diesem alttestamentlichen Vorbild alle Tierarten, aber nicht alle Tiere in der Arche. Das ist eine Warnung, dass man eben wirklich dazugehören will. Aber niemand kann sagen, ach, ich bin aus dieser und dieser Nation, die sind weniger beliebt. Israel ist das beliebte Volk. Ach was? Johannes 3, Vers 16 sagt nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das wäre schon auch richtig. Und Gott sagt ja in 5. Mose 7, dass er Israel geliebt hat und darum auserwählt hat. Aber dort steht, Gott hat die Welt geliebt. Und da ist wirklich jeder mit eingeschlossen. 1. Mose 6, Vers 16 weist darauf hin, die Arche musste gebaut werden mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk. Hier sieht man diese Stockwerke und auch schon mit Innenausbau versehen. Zur Klärung, ich habe also manche Bilder von der Arche in Originalgröße hier verwendet, von dem Ark Encounter. Encounter heißt übrigens Begegnung. Also Ark Encounter heißt Begegnung mit der Arche. So einfach. Ja, und ich habe aber auch Bilder von Modellen, die dort ausgestellt sind, hier verwendet. Das ist jetzt nicht die Arche in Originalgröße, sondern ein Modell. Das Ganze hat 100 Millionen Dollar gekostet. Es ist unglaublich, ja? Und wenn man so im Internet, man kann so viel Zeit verlieren. Also ist keine Aufforderung, schaut das euch nach. Aber das hat mich natürlich interessiert, wie die Reaktionen sind. Und da gibt es so bösartige Reaktionen. Und so fromm formuliert von Nichtchristen. 100 Millionen! Das hätte man den armen Leuten geben können. Was machen diese Christen da, ja? Gut, aber ich hätte gerne noch eine Bemerkung gehabt. Und Google soll auch mal Hunderte von Millionen abtreten, ja? Und Disney Park und so weiter. Die sollten anstatt so einen Park einrichten, die sollten das Geld nach Afrika schicken. Nein. Aber wenn Christen mal so etwas Außergewöhnliches machen, dann schon. Dann wird ausgerufen. Aber das Ganze macht eben Sinn. Wir könnten das hier nicht, ja? Wir Europäer würden sowas nicht hinkriegen. Aber die Amis, die können das. Und ja, es ist auch so, dass die Spenderfreudigkeit ist bei den Amerikanern von alters her Es hat schon auch Einbrüche gegeben, jetzt mit Wirtschaftskrise und so weiter, aber von Alters her ist das Verhältnis anders. Und die haben das gekonnt. Und jetzt in einem Jahr zum Beispiel sind etwa 1 Million Besucher gekommen. Ja, und man kann so an normalen Tagen rechnen, dass im Durchschnitt etwa 5000 Leute kommen. Und da wird das Evangelium klipp und klar weitergegeben. Es ist nicht einfach so, möglichst, wir wollen ja nicht zu unangenehmen Aussagen den Evolutionisten auf den Fuß treten. Nein, da wird klipp und klar gezeigt, was Sache ist. Ja, einer schönen und würdigen Art, aber sehr klar. Und das Evangelium wird auch klipp und klar hier weitergegeben. Und da kommen so viele Nichtchristen dahin. Das ist eine fantastische Sache, die wirklich etwas bringt. Also da würde ich gerne Anwalt spielen, wenn die da massiv angegriffen werden. Und ganz besonders Ken Ham, für diesen Mann muss man beten. Also das ist ein Mann, der natürlich unglaublich beschossen wird jetzt. Weltweit, weil er war eigentlich der ziehende Kopf hinter der ganzen Sache. Also für den muss man besonders beten. So, jetzt schauen wir den Innenausbau an. Ja, hier ein Pärchen, unreine Tiere, Bären, aber sie sind drin. Und natürlich alle möglichen, auch Saurier. Natürlich, die waren auch in der Arche. Denn die Saurier gab es nach der Bibel auch noch nach der Sintflut, im Buch Hiob beschrieben. Behemoth und Leviathan und auch Rahab. Hiob lebte in den Jahrhunderten nach der Sintflut und diese Saurier, wirklich authentisch beschrieben im Buch Hiob, die gab es nachher noch. Also die haben auch überlebt mit der Arche. Und es wird in 1. Mose 6, Vers 14 vorgeschrieben, mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Das Wort für Kammern hier ist Kinnim. Und Ken heißt Nest. Kinnim Nester. Also dieser Innenausbau für die Tiere wird so lieblich genannt Nester. Dass diese Tiere sich da wohlfühlen, richtig zu Hause sind. Und das ist es eben, wenn jemand in Christus ist und in ihm, in Christus und in seinem Werk zur Ruhe gekommen ist, dann weiß er etwas von Nestwärme. Das wird hier ausgedrückt. Das ist etwas ganz Besonderes. Es gibt ein Lied, das heißt, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist genau das. Ja, aber eben alle waren willkommen. Auch wenn man so schrecklich aussieht wie diese Reptilien. Und sieht man, man hat sich auch überlegt, wie ging das mit der Wasserversorgung hier. Alles ist da als Möglichkeit vorgestellt, in dem Innenausbau des Ark Encounter. Die kleineren Tiere, die brauchen natürlich kleinere Nester, kleinere Käfige, aber die waren alle in Sicherheit. Und da möchte ich zitieren Psalm 46, Vers 1. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Und man muss den Kontext anschauen. Das passt natürlich auch wunderbar auf die Ereignisse der Sintflut, denn im nächsten Vers heißt es, darum werden wir uns nicht fürchten, wenn gleich gewandelt würde die Erde und wenn die Berge wankten im Herzen des Meeres, wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Und dann kommt Sela, musikalisches Zwischenspiel, da kann man darüber nachdenken. Was das heißt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Nun, da kommen Kritiker und sagen, ja, aber schau mal, das mit den Dinosauriern, das geht doch gar nicht. Da gibt es doch den Diplodocus, der ist so riesig und Brontosaurus und auch der Tyrannosaurus Rex, da auf dem Bild nur der Kopf schon ist so riesig. Ja, alles kein Problem. Auch diese Saurier, die 20 bis 30 Meter lang geworden sind, bis 12 Meter hoch, ja? So im Typ von Brontosaurus und Diplodocus, und es gibt noch weitere ähnliche. Das sind alles Reptilien. Und Reptilien legen Eier. Und Eier sind klein. Ja, relativ klein. Nicht so klein wie ein Hühnerei, jetzt beim Saurier. Aber man hat ja viele versteinerte Saurier-Eier gefunden. Das ist eines. Und, also original, ja? Und das ist etwa so groß, ja? Kein Problem, wenn man die Jungen nimmt, nach dem Schlüpfen. Natürlich, später werden die dann 30 Meter lang und je nach Art und 12 Meter hoch. Aber es wird nicht gesagt, dass Noah die alten Tiere mitnehmen musste. Wäre auch nicht so ideal. Der Vorteil ist, junge Tiere, die würden dann auch nach der Flut länger leben und haben dann auch eine längere Vermehrungszeit. Und das war ja wichtig. Darum, Junge, die sich dann vermehren, das war sowieso ideal. Und die noch kleineren Tiere, die hat man in solchen Käfigen mit Wasserversorgung da unterbringen können. Und allgemein Flüssigkeit hat man so mitnehmen können in großen Krügen. Noah musste ja auch für die Nahrung sorgen. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Unter vielen Tieren gibt es ja die Gewohnheit des Winterschlafs, das Hibernieren. Die können dann wirklich runterfahren, ja, mit ihren Körperfunktionen, und die brauchen dann eben für längere Zeit nichts mehr. Ja, gerade vor kurzem hat ein Igel in unserer Garage hiberniert, und nach dem Winter ist er dann wieder ausgestiegen. Hat funktioniert. Aber dem haben wir wirklich nichts zu essen gegeben. Aber der hat überlebt. Nun ist es aber so, es gibt manche Tierarten, von denen wir wissen, die könnten hibernieren, aber die machen das in der Natur nicht. Warum hat der Schöpfer ihnen die Gabe des Winterschlafs gegeben und das brauchen sie jetzt nicht? Ja, für ganz besondere Zeiten. Und darum ist natürlich diese Gabe des Winterschlafs mit zu berücksichtigen, gerade für das Sintflutjahr, dass viele Tiere eben ihren Bedarf sowieso voll runterfahren konnten. Ja, und hier wird auch noch erklärt, mit kleinen Reptilien, wie kann man das machen, hier in Krügen, und dann mit einem Stoff gedeckt, sodass man immer wieder nachfeuchten kann, damit es eben ein angenehmes Klima, Mikroklima in der Arche für sie gibt. Die haben wirklich an alles gedacht da bei dem Ark Encounter, um zu zeigen, nicht das war jetzt so in diesen Details, sondern das wäre eine Möglichkeit. Wir halten uns daran, was die Bibel konkret sagt, das ist klar, und dann überlegen wir uns im Detail, wie konnte man das damals umsetzen. Es ist so gigantisch, dieses Schiff. Darum können jeden Tag Tausende von Leuten kommen und das anschauen. Und hier sieht man natürlich die Familie von Noah. Wie konnten die überleben? Nicht nur, indem sie einfach genügend Nahrung so eingesammelt hatten, sondern hier sehen wir, da wurde noch Erde mitgenommen und da kann man natürlich Gemüse anpflanzen, auch in der Arche. Ja, so kommt man zu Frischgemüse während eines Jahres. Das sind alles Möglichkeiten, ja? Und die haben sogar gezeigt, wie eben Ham und seine Frau, Sem und seine Frau und Japhet und seine Frau, Noah und seine Frau, wie die gelebt haben in der Arche. Und sie haben da ganz schöne, heimelige Stuben eingerichtet. Nun, das passt natürlich zu dem Wort Kinim, ja, Nester. Aber noch etwas, die Überlegung war diese, wir gehen davon aus, dass diese Familie sich so gut eingerichtet hatte, denn während dieses Jahres hatten die eine unglaubliche Aufgabe zu bewältigen. Die mussten dafür schauen, dass all der Mist ständig entfernt wurde, bei allen Tieren. Die mussten schauen für Nahrung und Trinkwasser. Also das war eine enorme Arbeit dieser Familie. Und wenn man eben viel Energie und Kraft braucht, ist es wichtig, im Dienst, ist es wichtig, dass man einen Rückzugsort hat. Ja, das ist sehr wichtig auch für die Leute, die immer nur Leute einladen, aber keinen Rückzug haben. Das ist gefährlich. Einladen ist wunderbar, aber es braucht den Rückzug, um wieder aufzutanken. Und das haben sie so, diesen Gedanken, weitergegeben. Die haben hier ein wirkliches Zuhause gehabt, aber das eben neben einem Dienst, der volle Hingabe benötigte. Ja, aber das illustriert, was eben Römer 8, Vers 1 sagt, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Der Satz geht dann noch weiter, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das charakterisiert die wahren Erretteten. Ja, und warum nicht auch noch weben zwischendurch? Also, an alles wird hier gedacht. Und eben die Arbeit mit dem Füttern, das ist Frau Hamm. Und warum nicht auch noch eine Schreinerei für allfällige Reparaturen während des Sintflutjahres? Warum nicht eine Schmiede? Denn vor der Sintflut war ja schon ein Tubal-Kain fähig, mit Eisen und mit Kupfer zu arbeiten. Der hat nicht gewartet, bis die Eisenzeit kam, nachsintflutlich. Die waren eben nicht primitiv. Und darum war Noah in der Lage, ein so großes Schiff zu bauen, dass man erst in der Geschichte Ende 19. Jahrhundert wieder bauen konnte. Aber schauen wir nach der Sintflut. Zu den ältesten Bauwerken der Welt gehören die Pyramiden in Ägypten, in Giza, Cheops und so weiter. Die hochstehendsten Pyramiden in Ägypten, das sind die sind aus der ältesten Zeit, nicht aus der spätägyptischen Zeit. Das ist das Erstaunliche. Nach der Sintflut sofort gigantisch, aber so war es ja schon ein bisschen zuvor beim Turmbau von Babel. Schon das war es, gigantisch. Und denkt man an Stonehenge in England. Das geht auch auf die nachsintflutlichen Menschen zurück, in einem biblischen Geschichtsbild, die ausgewandert sind nach England und überhaupt auf die Inseln, im Norden Europas, und die waren fähig, diese Riesensteine über riesige Distanzen nach Stonehenge zu bringen. Bis heute weiß man nicht, wie das möglich war. Aber diese Riesensteine, die sind nicht vor Ort gekommen, sondern aus Steinbrüchen sehr weit weg entfernt. Die waren sehr, sehr fähig. Und dann 1. Mose 6, Vers 16 sagt eine Lichtöffnung. Und das hebräische Wort heißt Zohar. Das heißt eigentlich Mittagslicht. Zohorayim heißt heute Nachmittag. Ja? Und Zohar meint das Mittagslicht von oben her. Und das sollte eine Elle voll durchgefertigt werden. Und das wurde hier so umgesetzt, sieht man das, wie das Licht dann eben alle drei Stockwerke erreichen konnte. Und hier sieht man es in der praktischen Ausführung, das funktioniert. Das haben wir dort gesehen. Das Licht für alle drei Stockwerke. Licht in der Arche. Das war auch etwas ganz Wichtiges. Das erinnert so schön an die Israeliten in Ägypten. Von denen heißt es auch, während der drei Tage Finsternis in Ägypten, aber in den Häusern der Israeliten war Licht. Und Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Das haben die auch so praktisch erlebt in der Arche. 1. Mose 7, Vers 20 sagt, dass die Flut 15 Ellen über den höchsten Bergen stand. Nun, der Tiefgang der Arche war also so, dass er kein Hindernis hatte bei den höchsten Bergen, wie man das hier sieht. Da sieht man, da sogar gewisse Saurier konnten so noch im Wasser überleben, ja, während der Flut. Und dann landete die Arche auf dem Gebirge Ararat. Ich habe mal auf meinem Flug nach Malaysia wirklich gerade die Stelle erlebt. Wow, das ist ja der Ararat, diese zwei typischen Erhebungen, ja. Und der Pilot hat nicht mal durchgegeben, hallo alle zusammen, sie sagen es ein bisschen anders, aber er hat nicht gesagt, schaut mal da rüber, links, Vater Noah ist dort gelandet. Also das ist doch ein fantastischer Anblick. Müssen auch mitgeteilt werden. Ja, und die Bibel sagt in 1. Mose 8, Vers 4, im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Das ist natürlich ein Wortspiel, denn Noah heißt auf Hebräisch Ruhe. Und die Arche ruht dann auf dem Gebirge Ararat, als die Katastrophe fertig war. In 1. Petrus 3, Vers 18 lesen wir, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist acht Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren und die Verpflichtung eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Hier wird gesagt, das mit der Sintflut und der Arche, das sei ein Gegenbild im Vergleich zur Taufe. Das griechische Wort Gegenbild bedeutet ein anderes Bild für dasselbe. Also das mit der Arche ist ein Bild, die Taufe ist auch ein Bild. Wovon ist die Taufe ein Bild? Von dem Mitgestorbensein untertauchen mit Christus und von dem Mitauferwecktsein mit Christus. Also wird hier klar gemacht, diese Ereignisse sind ein Bild von dem Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz. Die Arche geht durch das Wasser, durch die Flut, das ist das Leiden des Herrn am Kreuz. Was bedeutet denn das Ruhen auf dem Ararat? Das ist ein Hinweis auf die Auferstehung. Und jetzt, der 17.7., das war der 17. Nissan oder Abib. Muss man wissen, zur Zeit des Auszugs später aus Ägypten, 2. Mose 12, Vers 1, sagt Gott, dieser Monat, der Monat Abib, soll jetzt der erste Monat sein. Und da wurde der früher siebte Monat zum ersten Monat verändert. Und darum wird im Judentum immer noch am ersten Tischri, mit der Neunzählung am siebten Monat, wird Neujahr gefeiert. Das ist noch nach dem alten Kalender von der Schöpfung her. Jetzt hat man im Judentum seit 2. Mose 12 zwei Kalender. Der Kalender ab dem Auszug und jetzt zählt man die Monate 1, 2, 3 durch. Aber der siebte Monat ist dann der Monat, wo man Neujahr feiert. Zurückgehend auf die Schöpfung. Versteht man? Der 17.7. vor der Sintflut ist bei der Sintflut vor dem Auszug aus Ägypten ist ab dem Auszug aus Ägypten der 17.1. Und der Herr Jesus wurde am Passa, am 15. Nissan, gekreuzigt. Am Vorabend, da beginnt im Judentum der 15., da hat er das Abendmahl gefeiert und das letzte Passa gegessen mit den Jüngern. Am 15. wurde er gekreuzigt, aber am dritten Tag ist er auferstanden. 15, 16, 17, am 17. Nissan ist er auferstanden. Genau an dem Tag, an dem die Arche auf dem Gebirge Ararat ruhte. Und für all die, die jetzt ein Problem haben und sagen, aber es heißt doch in Matthäus 12, drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde. Natürlich. Yom auf Hebräisch, Tag, ist so zweideutig wie auf Deutsch Tag. Was heißt Tag? Ist das die Zeit, wo die Sonne zu sehen ist? Oder ist es der Kalendertag von 24 Stunden? Nun, um zu sagen, im Althebräischen, ein Kalendertag, sagt man Tag und Nacht. Drei Tage und drei Nächte heißt drei Kalendertage. Aber im Judentum hat man auch angebrochene Zeiten, auch angebrochene Jahre immer voll gezählt. Und darum 15., 16., 17., das sind drei Tage und drei Nächte. Und der Herr Jesus ist also am dritten Tag, am 17. Nissan, auferstanden. Das ist der Tag der Auferstehung. Dann konnte Noah die Taube nach einiger Zeit ausfliegen lassen. Das erste Mal kam sie zurück, weil sie keinen Ruheort gefunden hat. Wieder ein Wortspiel mit dem Namen Noah, Ruheort. Und dann hat Noah schließlich nach über einem Jahr aussteigen dürfen. Er baut einen Altar und opfert von den reinen Tieren das siebte. 1. Mose 8, 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Sieht man? Nicht mehr. Nicht mehr. Nie mehr eine weltweite Sintflut. Lokal. Überschwemmung, ja. Nicht mehr eine weltweite. Und das ist wieder eine Illustration. Also ist keine Verdammnis für die, welche in Christus sind. Und das alles aufgrund des Opfers, das für Gott ein lieblicher Geruch war. Und Epheser 5, Vers 2 sagt, dass das Opfer des Herrn Jesus für Gott ein lieblicher Geruch war. Gott ist voll zufrieden mit dem Erlösungswerk am Kreuz. 1. Mose 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Neutestamentlich gilt jetzt für all die, die Jesus Christus als die Arche angenommen haben. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Gott macht mit Noah einen Bund, in dem er sich verpflichtet, nie mehr dieses Gericht zu bringen. Und die Garantie ist in dem Zeichen des Regenbogens vorgezeigt. Was ist ein Regenbogen? Gebrochenes Licht. Und 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und so spricht das Licht des Regenbogens von der ganzen Herrlichkeit, die in Gott zu finden ist. Und Gott sagt, wenn ich den Regenbogen sehe, gedenke ich meines Versprechens. Und wenn Gott, der Vater, seinen Sohn sieht, von dem er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, dann ist der Herr Jesus in all seiner Herrlichkeit die Garantie für den Erlösten, dass es nie mehr ein solches Gericht gibt. Ganz kurz, Menschheit woher? Ich verweise auf einen Artikel von Nature Genetics, also eine sehr weltweit anerkannte wissenschaftliche Publikation, 1997, A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region, durch Parsons, Thomas und andere. Und die haben festgestellt, dass wenn man die mitochondriale DNA, die wir in unseren Zellen als Energiemaschinen haben, genauer anschaut, dieser Abschnitt aus der DNA wird immer von der Mutter an Töchter und Söhne weitergegeben, kann man feststellen heute, dass die Mutationsrate dort sehr hoch ist. Und sie ist 20 Mal höher, als man früher gemeint hat. Und wenn man so zurückrechnet, muss die gemeinsame Mutter aller heute existierenden Menschen vor etwa 6.000 bis 6.500 Jahren gelebt haben. Es gibt den Evolutionisten echt ein Problem, ja? Denn die Aborigines sollten ja schon viel, 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 viel früher ausgewandert sein. Nein, alle, die heute leben, gehen zurück auf eine Mutter vor 6.000 Jahren mit dieser Berechnung. Es stimmt genau, was die Bibel sagt. Aber noch etwas Interessantes. Und bevor man auf diese Ur-Eva zurückgeht, sieht man, dass die ganze Menschheit, die heute lebt, auf drei Mütter zurückgeht. Und zwar ist es so, die Menschheit wird heute eingeteilt in Haplogruppen. Das muss man sich so vorstellen, ein Baumstamm und dann kommen die Äste heraus. Jede Haplogruppe ist quasi ein Ast. Wenn man heute einen Gentest macht, sagen wir bei Igenea in Adliswil, igenea.ch, das kostet so gut 200 Franken, dann kann man ein paar Wochen wissen, von welchem Urvolk man durch die gerade Mutterlinie ohne Seitenzweige vor 3000 Jahren abstammt. Und da kann es sein, bei Ihnen steht dann Haplogruppe sowieso, sagen wir Haplogruppe H oder was auch immer. Und alle diese Haplogruppen der Menschheit gehen zurück auf drei Ursprungshaplogruppen, L, M und N. Und wie man hier sieht, L ist ganz typisch für Afrika. Und dann aus N und M sind weitere Haplogruppen entstanden, bei den Asiaten, Indianern, Australiern und so weiter. Das heißt, L, Schwarzafrika, das geht zurück auf Frau Ham. Und N und M, das ist Frau Sem und Frau Jafet. Es geht einfach auf. Alles im Detail. Aber gib's mir ein paar Minuten. Also ich rede jetzt doppelt so schnell und dann kommen wir durch. Die Arche in der Endzeit. In 2. Petrus 3, Vers 3 steht, indem ihr zuerst dieses wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser heraus und bestehend inmitten von Wasser, durch das Wort Gottes. Durch welche Wasser die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. So, die Bibel muss man langsam vorlesen. Jetzt, Kommentar kann man schnell machen. Letzte Tage in der Bibel ist das die Zeit, wenn das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehrt. Das hat begonnen Ende 19. Jahrhundert und hält bis heute an. In diesen letzten Tagen sollen Spötter kommen, die sagen, so, wo ist das jetzt mit Wiederkunft Christi? Es geht schon so lang und er ist nie gekommen. Also, 2000 Jahre sind schon erstaunlich lang. Aber es musste so kommen. So lange gehen, dass die Leute dann spotten. Aber dann sagt Petrus, die sagen, seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Es ist immer gleich geblieben. Aber ich muss sagen, bis 1800 haben praktisch alle Geologen geglaubt, dass es eine weltweite Sintflut gegeben hat. Und dass nicht immer alles gleich war. Aber dann kam Charles Lyell. Der hat ein Buch herausgegeben 1830 über eine neue Geologie, die alles erklären will, nicht mehr die Fossilien und die Erdschichten durch eine Sintflut, sondern das soll erklärt werden durch Prozesse, wie wir sie heute beobachten. Fluss, Bach, Regenabtragung, Winderosion und so weiter. Und dann hat er gesagt, da muss alles viel, viel länger gedauert haben, bis diese Erdschichten entstanden sind. Es war immer gleich. Er hat das als Prinzip eingeführt in die Geologie. Es war immer alles gleich. Nicht mehr Katastrophe. Und dann hat Darwin das für sich genommen und gesagt, das ist der Mann, der hilft mir für meine Evolutionstheorie. Und nun sagt Petrus, nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dieses verborgen. Die wissen das nicht, weil sie es nicht wissen wollen. Und dann sagt er, im Schöpfungsbericht am dritten Tag, da ist durch Gottes Wort das Festland aus dem Wasser hervorgekommen. Das war die erste Auffaltung von Festland. Und durch das Wasser, das zuerst die ganze Erde bedeckt hatte, ist dann später die ganze Erde wieder in der Sintflut untergegangen. Also er sagt, im Klartext, sie lehnen Schöpfungsbericht und Sintflutbericht ab. Und wirklich, bis 1800 haben die meisten Wissenschaftler das akzeptiert. Und in der Zeit, in der die Juden heimkehren, ist das heute eine verworfene Sache. In unserer heutigen Zeit. Aber das muss so sein, das ist nach der Bibel so vorausgesagt. Die Leute wollen das nicht und darum verstehen sie es auch nicht. Aber interessant, der Mars hier, von dem sagt man heute, der Mars hat früher eine enorme Sintflut erlebt. Vor 3 Milliarden Jahren hat es aufgehört, 1 Milliarde Jahre hat es unaufhörlich geregnet auf dem Mars. Heute ist das eine Wüste, ja, diese rote Wüste. Aber man glaubt an eine unglaubliche Sintflut auf dem Mars, ja. Aber bei der Erde sagt man, Sintflut hat es nie gegeben. Obwohl die Erde bedeckt ist mit 70% Wasser. Und das Wasser reicht aus, wenn man Berge und Seetiefen ausgleichen würde, den ganzen Globus 2,7 Kilometer zu bedecken. Ja? Nach der Bibel sind die hohen Berge wie Himalaya erst nach der Sintflut aufgefaltet worden. Psalm 104. Unglaublich. Mars? Ja. Erde? Nein. Aber da ist das Wasser. Lukas 17, Vers 26, da erklärt der Herr Jesus die Bedeutung, die prophetische Bedeutung der Arche Noah. Und gleich wie in den Tagen Noahs geschah, gleich wie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Also wenn Jesus Christus als Richter der Welt zurückkommt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Der Jesus sagt, es wird so sein in der Endzeit. Die Menschen werden einfach leben, ganz normal, jeden Tag. Sie essen, sie trinken, sie heiraten und plötzlich greift Gott ein. Das war damals schon so. Plötzlich hat Gott den normalen Tageskreislauf völlig weltweit durchbrochen. Und das wird nochmals geschehen, wenn er wiederkommt. In der Endzeit wird Jesus Christus wiederkommen, nach 3,5 Jahren große Drangsal, weltweiter, schrecklichster Weltkrieg. Davor wird der Antichrist auftreten und noch davor ist die Entrückung der Gemeinde. Die große Drangsal wird bezeichnet in Matthäus 24 als das Ende. Und das wird verglichen mit der Sintflut. Matthäus 24, Vers 37 sagt der Herr Jesus in der Ölbergrede, aber gleich wie die Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn gleich wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Es wird dieser Tag kommen, wo die Menschen sagen, oh, hätten wir doch. Aber es ist zu spät. Das weltweite Gericht wird kommen, nicht als eine Sintflut, Gott hat sich verpflichtet, mit dem Regenbogen, als Zeichen. Aber die Offenbarung zeigt uns, nach der Entrückung der Gemeinde werden die 7 Siegel geöffnet. Aus dem 7. Siegel kommen die Gerichte der 7 Posaunen und aus der 7. Posaune die Gerichte der 7 goldenen Schalen. Und dann wird Jesus Christus wiederkommen. Aber Offenbarung 7 zeigt uns, aus Israel wird ein Überrest zum Glauben kommen, nach der Entrückung der Gemeinde. Zuerst 144.000 und dann ein Drittel der Bevölkerung in Israel nach Sacharja 13. Und aus den Völkern wird eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen zum Glauben kommen und die werden durch die Drangsal hindurchgehen. Genauso wie alle Tierarten in der Arche waren und durch das Gericht hindurchgingen. Und so ist auch Noah und seine 3 Söhne und ihre Frauen hindurchgegangen. Das sind die Stammväter und Stammmütter der ganzen Menschheit. Ja, und die waren in der Arche. Und so werden von ihren Nachkommen aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation Menschen hindurchgehen. Aber die muss man unterscheiden von der Gemeinde, die entrückt wird vorher. So wie Henoch in 1. Mose 5 entrückt wurde vor der Sintflut, wird die Gemeinde entrückt werden vor der Sintflut. Und dann kommt der Tag des Gerichts, aber da wird ein Überrest aus Israel, reine Tiere, und aus allen Völkern, die unreinen Tiere, werden durch die Gerichte hindurch hinübergeführt werden auf eine vom Gericht Gottes gereinigte Erde. Und sie werden ins tausendjährige Friedensreich eingehen. Und so war die Zeit von Noah nach der Flut schon ein Vorgeschmack von dem tausendjährigen Friedensreich. Also gewaltig, diese Brücken vom Alten zum Neuen Testament. Und das so anschaut. Vielen Dank.